ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Ein Minimalist erzählt. Heute in der Folge 56. Für alle, die heute zum ersten Mal hier reinhören, vielleicht einmal ganz kurz erzählt, worum es hier geht. Ja, es geht natürlich, wie der Titel verrät, schon um das Thema Minimalismus. Also in erster Linie Minimalismus im Sinne von Dinge aussortieren, die man nicht braucht, nur mit den Dingen leben, die man wirklich benutzt, benötigt und schön findet. Das ist bei mir aber schon zum allergrößten Teil abgeschlossen und daher auch der Titel Ein Minimalist erzählt. Also nicht dein Weg zum Minimalismus, sondern ja, die meisten Dinge sind schon abgeschafft. Die meisten üblichen Themen bei Minimalismus sind schon bei mir abgeschlossen. Vieles davon könnt ihr nachhören von der ersten Folge an. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin selbst Mitte 30, habe zwei Kinder. Das spielt immer ein bisschen mit rein bei mir, das Vatersein und das Familienleben. Arbeite seit einigen Jahren jetzt nur noch in Teilzeit, was ein großer Erfolg für mich persönlich war und auch viel mit dem Minimalismus zu tun hat. Ja, und hier erzähle ich so aus meinen alltäglichen Erkenntnissen beziehungsweise gebe den ein oder anderen Ratschlag weiter, der bei mir gut funktioniert hat und hoffe, ich kann möglichst viele Leute davon begeistern, sich auch dem Thema Minimalismus einmal anzunähern und dadurch ihr Leben vor allem ja glücklicher und stressfreier zu gestalten. Ich habe in der meisten Zeit eigentlich den Eindruck, dass das bei mir recht gut gelingt, wobei es da natürlich auch immer noch Optimierungsbedarf gibt, wie bei allen Dingen so im Leben. Aber ja, unterm Strich denke ich schon, dass hoffentlich viele nützliche Tipps dabei sind. Und wenn es auch nur darum geht, das eine oder andere Thema mal wieder aufzugreifen und in Erinnerung zu rufen. Aber kommen wir mal direkt zu einem kleinen Update, denn manchmal passiert es mir auch, dass ich von einer Sache erzähle, die ich für gut halte. Dann stellt sich aber doch raus, so richtig toll ist es doch nicht. So passiert in einer der letzten Folgen, in der ich euch erzählt habe, dass wir unser Waschmittel selber machen. Viele, viele Rezepte gibt es dafür im Internet zu finden. Ich habe da kein konkretes genannt. Jetzt hat sich aber doch herausgestellt, nach längerer Recherche zu den Folgen, dass ja, es doch schwierig sein kann, das selber zu machen. Nicht schwierig im Sinne von der Herstellung, sondern eher der Folgen. Das hat damit zu tun, dass das Rezept, was wir hier benutzt haben, auf Kernseife basiert. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Rezepten ist, aber ja, das hat wohl unter anderem, kann das so Folge haben, wenn man dieses selbstgemachtes Zeug in der Waschmaschine benutzt, muss man sich klar machen, dass diese Waschmaschinen, die wir heutzutage haben, schon sehr darauf abgestimmt sind, wie auch das Waschmittel ist. Also dieser Schluss, den man manchmal so hat, naja, früher haben die Leute auch mit einfachen Mitteln etwas gemacht, zum Beispiel gewaschen, dann muss das ja heute auch noch möglich sein. Dieser Logikschluss ist halt nicht immer ganz zulässig, wenn es dabei jetzt in dem Fall darum geht, dass man da eine sehr moderne oder eine normalmoderne, wir haben jetzt keine hypermoderne Waschmaschine, eine Waschmaschine benutzt, dann kann es nämlich passieren, dass sich sehr viel von dieser Kernseife nicht rausspült, weil diese Maschinen sehr, sehr wassersparend arbeiten und ja, das Waschmittel mit dieser Anforderung umgehen kann, die Kernseife aber nicht unbedingt und daher noch sehr recht viel Kernseife in der Wäsche drin sein kann, was bei Menschen nicht gut ist, die halt Hautprobleme haben. Eines unserer Argumente, um mit dem wir das eingeführt haben, war, dass unser Sohn ein bisschen Probleme mit der Haut hat und wir mal probieren wollten, wie es ist, mit nicht mit so viel Chemie in Anführungsstrichen im Waschmittel ja, zu arbeiten. Aber wenn so viel Kernseife doch in der Wäsche drin bleibt und man weiß, dass Kernseife die Haut austrocknet, ist es halt doch keine so tolle Idee. Außerdem kann wohl über längere Zeit angewandt selbstgemachtes Waschmittel dazu führen, ja, wenn man da keinen Wasserenthärter mit reingibt, dass sich da Ablagerungen in der Maschine ergeben. Man kennt das so ein bisschen aus der eigenen Badewanne oder aus der eigenen Dusche, dass sich da halt Seifenreste ablagern, und das muss man jetzt ein bisschen stärker sich vorstellen in der Waschmaschine. Und ja, aus dem finanziellen Aspekt heraus, wem hat es was gebracht, wenn man auf, weiß ich nicht, 10 Jahre vielleicht die Kosten einer Waschmaschine einspart, anhand dadurch, dass man das selber macht und keins kauft, aber nach 5 Jahren die Waschmaschine schon kaputt geht, man sich einfach eine neue kaufen muss. Damit ist keinem gedient. Also man sollte die Sachen, die man besitzt, ja möglichst lange benutzen. Und das gilt auch für eine Waschmaschine. Und es scheint gerade so zu sein, dass es doch mehr Sinn macht, dieses Waschmittel sich ja in dem Fall einfach zu kaufen. Was man grundsätzlich überlegen könnte, das haben wir in einem Forum gefunden, die sich da mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dass man sich mal überlegen könnte, wie viel Waschmittel man wirklich für die einzelnen Wäschen braucht. Also wenn man jetzt der typische Büroangestellte ist, der jetzt nicht so die wirklich verdreckte Wäsche hat, dann muss man nicht unbedingt vielleicht so viel Waschmittel benutzen wie jetzt eine Familie mit kleinen Babys, die ständig irgendwie Lebensmittelreste und richtige Flecken und Dreckflecken aus der Wäsche rauskriegen müssen. Also solche Flecken, wo in der Werbung, ja, mit Werbung gemacht wird, oder das, was einem in der Werbung präsentiert wird, na, super schlimme, dreckige Flecken, weil die Kinder wieder draußen gespielt haben, und dafür braucht man jetzt das super Waschmittel. Wenn wir ehrlich sind, werden die meisten von uns solche Flecken kaum in ihrer Kleidung haben, und ja, eine Ladung Wäsche, die man eigentlich nur auffrischen muss, die könnte man wahrscheinlich auch mit sehr, sehr wenig Waschmittel durchwaschen. Wäre zumindest mal ein Versuch, da irgendwo in diese Richtung zu gehen und einfach den Konsum an der Stelle ein bisschen runterzuschrauben. Ja, ich hoffe, das Update kam jetzt nicht viel zu spät für euch. Ich meine, das ist die Folge jetzt nach der Folge, in der ich das erwähnt habe. Von daher, wenn ihr da meinem Rat gefolgt seid, dürftet ihr jetzt auch noch nicht so viele Wäschen gewaschen haben. Grundsätzlich gilt natürlich hier immer, dass das, was ich euch sage, unter Vorbehalt steht, und jeder muss das irgendwie selbst ausprobieren, ob es in seinem Leben funktioniert. Genau. Und damit können wir dann auch schon zum nächsten Thema kommen, einem Thema, das ich schon ein paar Mal erwähnt habe, aber das immer aktueller wird, nämlich das Thema, wie wir heutzutage und in Zukunft bezahlen. Und zwar hat Google ja vor einer Weile, könnte man jetzt schon sagen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hier hört, das Google Pay eingeführt. Mit einigen Banken. Da kann man jetzt bei Google Pay seine Kreditkarteninformationen hinterlegen und kann dann so auch ganz bequem mit dem Smartphone überall da bezahlen, wo man sonst mit einer Kreditkarte mit Kontaktlosfunktion bezahlen konnte, wenn die Bank, bei der man ist, bei Google Pay mitmacht. Das sind jetzt natürlich alles noch ein paar Detailfragen, aber außer Frage steht, dass in Zukunft ganz, ganz viele Anbieter auf diesen Markt aufspringen werden. Da werden die ganz großen Namen sicher mit dabei sein. Ja, und wahrscheinlich wird es in die Richtung gehen, dass man sehr bald schon, vielleicht in 1 oder 2 Jahren, ganz bequem alles auch an kleinsten Beträgen mit seinem Smartphone bezahlen kann. Denn seit einigen Jahren, das wusste ich auch nicht, das habe ich einem Talk auf Heise, glaube ich, entnommen. Früher war es ja so, dass die Anbieter dieser Zahlfunktion, also die das Gerät dann auf der Theke beim Bäcker zum Beispiel stehen hatten, eine relativ hohe Gebühr zahlen mussten. Deswegen hat sich das nicht immer gelohnt und man konnte erst ab einem gewissen Betrag in diesen Läden dann mit Karte zahlen, beziehungsweise mit Kreditkarte. Das ist aber, ich glaube, 2015 fast weggefallen. Die Gebühren, die die Anbieter jetzt nur noch zahlen, sind so gering, dass es sich rein wirtschaftlich wirklich für fast jeden Betrag, für jeden Centbetrag rechnet, dass auch bargeldlos abzurechnen. Und jetzt sind es also nicht nur die Karten, sondern die Smartphones, mit denen wir in Zukunft alle bezahlen können. Wer meine vorigen Folgen schon gehört hat, der weiß, dass ich da so meine lieben Schwierigkeiten mit habe. Vor allem habe ich immer da ein bisschen die Schwierigkeit, wenn in, ja, nur die Vorteile genannt werden und so gar nicht die Risiken. Das ganze Thema wird dann noch medial flankiert von, ja, ich weiß nicht, ob es eine Kampagne ist, aber es häufen sich schon die Berichte zum Thema Bargeld, wo immer dann auch die Frage gestellt wird, ob Bargeld denn noch aktuell ist, ob das denn noch zeitgemäß ist, mit Bargeld zu zahlen. Bis hin, dass unterstellt wird, dass wir den Anschluss an die Zukunft verpassen, wenn wir nicht möglichst schnell, und wir, damit ist ganz Deutschland gemeint, möglichst schnell auf diesen wir bezahlen alles Digitalzug mit aufspringen. Ich möchte da jetzt mal ein bisschen auch mal die andere Seite beleuchten. Man könnte natürlich sagen, Minimalismus, hey, das ist doch super, ich muss kein Bargeld mehr, kein Münzgeld mit mir rumschleppen. Hatte ich eine ganz, ganz lange Zeit auch den Gedanken. Mir sind aber immer wieder ja auch ein paar Gegengedanken gekommen und die möchte ich halt auch einfach immer mal wieder benennen, damit ihr da vielleicht auch den offenen Blick habt, wenn es mal wieder darum geht, wie bequem es ist, per Smartphone zu bezahlen. Ja, zum ersten Mal, ich bin zwar kein IT-Sicherheitsexperte, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einen gewissen Aufwand bedeutet, diese Systeme, Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay vielleicht irgendwann und all das, was da noch kommt, an kleinen Krautern, wenn jeder Rewe an der Ecke seine eigene Bezahl-App einführt, dass es da auch Sicherheitslücken gibt. Vielleicht nicht bei Google Pay selbst, aber vielleicht auf meinem uralten Android-Gerät, das irgendwie dann doch ein bisschen unsicher ist, irgendwo kleine Backdoor hat und man darüber dann was abgreifen kann. Ganz besonders bequem sei ja auch die Funktion, dass man Beträge unter X Euro, ich glaube es sind 20 Euro, unter 20 Euro bei dem kontaktlos bezahlen gar nichts mehr bezahlen muss. Das weiß ich selbst, weil meine Kreditkarte hat auch diese Kontaktlos-Funktion und ich habe schon einige Male einfach nur die Karte drangehalten und das Thema war erledigt. Das ist der nächste Schritt, dass das natürlich auch mit dem Handy geht, beziehungsweise mit der Smartwatch. Und ja, ich frage mich dann schon, wie denn sichergestellt werden soll, dass auf einem großen Konzert oder einer Warteschlange nicht jemand mit einer Tasche und einem schnurlosen Kassengerät einfach mal an der Schlange entlang geht und mal eben überall 19,99 € abgreift, weil man bis zu der Summe ja gar nichts bezahlen muss. Und dann dürfte es wahrscheinlich eher der Kunde sein, der nachweisen muss, dass er da nichts bezahlt hat, nichts gekauft hat. Ich halte das ja zumindest fragwürdig. Fragwürdig im Sinne von, dass mal erklärt werden sollte, wie das denn wirklich sicher alles ablaufen soll. Ja, dann aus minimalistischer Sicht habe ich auch immer so ein Problem damit, dass man ja das Smartphone immer dabei hat. Also hat man in Zukunft auch immer Geld mit dabei. Das heißt, die Versuchung, mal schnell was zu bezahlen, dieser Reflex wird noch schneller, weil man gar nicht mehr zum Portemonnaie greifen muss, sondern einfach nur sein Smartphone irgendwo kurz dran halten muss oder eben seine Uhr oder vielleicht in Zukunft einen Ring oder vielleicht nur noch sein Gesicht irgendwo hinhalten muss und schon hat man hier und da was bezahlt. Also dieser Moment des Überlegens, des kritischen Nachdenkens, ob ich das vielleicht wirklich kaufen möchte, wird immer, immer kürzer. Und das Problem ist eher, dass man das kritische Denken in dem Moment umgeht, was dann eher aber von den Befürwortern immer gefeiert wird, ist, dass es so schnell geht an der Kasse, mal eben schnell. Das spart mir locker 10, 15 Sekunden im Vergleich zum Bargeld, wo ich mich dann immer frage, was ist eigentlich los mit unserer Welt, dass wir jetzt schon an dem Punkt angelangt sind, wo es uns um 15 Sekunden geht, wenn ich irgendwas kaufen will. Also ich hatte ja vorher auch 2 Stunden Zeit, mir im Laden irgendwie alles genau anzugucken. Manche Menschen, das weiß ich, verbringen Wochen damit, sich das richtige Produkt rauszusuchen oder stehen beim Bäcker auch minutenlang davor und überlegen, welches Brötchen sie haben wollen. Aber wenn es dann ums Bezahlen geht, dann soll das bitte alles ganz, ganz schnell gehen. Na klar, weil man natürlich nicht so lange in einer Warteschlange stehen möchte, dass der Fehler vielleicht vorher schon entstanden ist, dass man einfach sagen könnte, naja, man könnte so Warteschlangen ja auch kurz halten, indem man einfach eine zweite oder dritte Kasse eröffnet. Aber nein, der Trend geht bequemerweise eher dahin, dass man vielleicht irgendwann gar keine Kassierer mehr hat, sondern einfach dann seinen Kaffee bestellt, vielleicht sogar wie bei Starbucks in Amerika, man kann seinen Kaffee vorbestellen in der Starbucks-App und dann wird der Kaffee, ist ja schon fertig, wenn ich den Laden betrete und er ist auch schon online bezahlt und ich kann ihn einfach ganz cool mitnehmen, wie jemand, der vielleicht gar nichts bezahlen müsste. Das hat einen sehr coolen, sehr cooles Erscheinen, sieht sehr lässig aus. Aber es gibt halt auch so ein paar Kehrseiten, die man vielleicht mit so einem paranoiden Vorwurf einfach wegwischen kann. Beziehungsweise mit dem Vorwurf, dass der Kritiker ein bisschen paranoid ist. Aber ich persönlich habe schon so meine Probleme damit, wenn es darum geht, dass es wohl eher in die Richtung gehen soll, dass diese beiden Systeme nicht parallel existieren, sprich digitales Bezahlen und Bargeld, sondern dass das digitale Bezahlen das Bargeld irgendwann bitte mal ersetzen soll. Und dann gibt es aus meiner heutigen Sicht keine Möglichkeit mehr, dass ich anonym irgendetwas bezahle. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum willst du überhaupt ja anonym irgendwas bezahlen? Hast du was zu verbergen? Bist du ein Krimineller, der irgendwas machen will? Nein, vielleicht möchte ich einfach nur ein Geschenk für meine Freundin kaufen, ohne dass die es auf irgendeiner Abrechnung vorher sieht. Jetzt werden die alle lachen, ha, ha, ha. Aber es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen da draußen und Paare und Ehepaare, die ein gemeinsames Konto haben. Das heißt, es bedarf einiges mehr an Aufwand, dann eine Zahlung vor seinem Partner geheim zu halten, dass der nicht automatisch auf irgendeiner Abrechnung oder App vielleicht sieht, dass man Geld ausgegeben hat. Vielleicht will ich einfach mal irgendwo heimlich was essen gehen, ganz alleine, was Ungesundes, obwohl ich mit meiner Freundin gerade Diät betreibe. So, ja, vielleicht ist das dann unehrlich, aber mein gutes Recht und das war jetzt einfach so ein Beispiel. Aber es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo wir heute eigentlich ja immer noch Bargeld benutzen. Und wenn wir da in Zukunft kein Bargeld mehr benutzen, muss uns halt klar sein, dass das alles gläsern ist, was wir da machen. Die 2, 3, 4 Bier mit dem Kumpel am Abend am Kiosk, mal eben schnell ganz bequem per Smartphone bezahlt, tauchen dann auch auf und wahrscheinlich nicht als irgendetwas Anonymes Verschlüsseltes, so nach dem Motto, keiner weiß, ob er eine Zeitung, Bonbons oder Bier gekauft hat, sondern man kann gut davon ausgehen, dass dahinter stehen wird, was man da gekauft hat. Ja, weiteres Problem, erstmal vielleicht noch dazu, wo ist das Problem, wenn jeder weiß, dass ich 3 Bier kaufe? Naja, vielleicht interessiert das meine Versicherung, meine Krankenversicherung, vielleicht interessiert das auch die Lebensversicherung, die ich abschließen möchte. Vielleicht interessiert das auch die Versicherung, die mein Auto versichert, dass ich Alkohol trinke, wie viel Alkohol ich trinke. Vielleicht interessiert mein gesamtes Konsumverhalten die Versicherungsbranche äußerst. Die wollen vielleicht wissen, ob ich irgendwelche Risikosportarten regelmäßig mache. Heute muss ich das noch irgendwie angeben, aber mein Lebensstil kann sich ja auch ändern. Oder ich kann es ja auch einfach verschweigen, dass ich gerne gefährlichen Skisport betreibe. Aber in Zukunft wird alles, was ich irgendwie tue und mache, weil ich es ja dann bargeldlos bezahle, noch die kleinste Kleinigkeit, wird dann mehr oder weniger vorhanden sein im Sinne des Datensatzes. Und mal ganz ehrlich, wenn die Daten einmal da sind, dann wird man auch Wege finden, diese Daten zu nutzen. Und wenn es nur darum geht, dass euch ein erheblicher Rabatt angeboten wird dafür, dass ihr eure Alkoholkonsum-Gewohnheiten offenlegt. Ja, das ist so dieses eine Problem. Dann gibt es da noch den Bereich, wie viel Gebühren zahlt ihr eigentlich, wenn ihr einen 50-Euro-Schein über die Theke reicht? Was geht von der Kohle eigentlich an den Anbieter dieser Dienstleistung? 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro? Wäre ganz schön viel, oder? Geht gar nichts. Das Bargeld wird uns zur Verfügung gestellt. Die Kosten wird auf die Allgemeinheit umgelegt. Das zahlen wir über die ganz allgemeinen Steuern. Und naja, so viel Aufwand ist es nicht, das Bargeld im Umlauf zu halten. Also diese großen, großen Kosten, die da immer hingestellt werden, das kaufe ich nicht so richtig ab. Also der Staat geht nicht daran pleite, weil wir alle Bargeld nutzen. Und ich glaube nicht, dass unsere Steuerlast um auch nur 0,2% sinken würde, wenn wir das Bargeldverwaltungssystem einsparen würden. Die Kosten, nee, weiß ich nicht. Ich habe eher die Befürchtung, dass es ein bisschen so abläuft wie in dem ein oder anderen App Store. Als die App Stores geöffnet hatten, wisst ihr noch, da war jede App kostenlos. Alles Tolle, einfach da, man konnte es benutzen. So wie heute unser Bargeld. Man konnte es einfach benutzen, es war gratis, man konnte es runterladen. Tolle, 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 tolle Apps, alles super. Wenn ich heute in den App Store gehe, ganz egal, ob es der Google Store ist oder der von Apple, dann sehe ich ein paar kostenlose und sofort dieses In-App-Käufe. Oder das Ding kostet gleich 3,49 Euro oder 9,99 Euro. Auf einmal, jetzt wo es alle haben, alle in Anführungsstrichen, kostet es Geld, die Apps runterzuladen. Ja, die Leute sollen ja auch was damit verdienen. Ja, gut, wo ist jetzt der Bogen zum digitalen Bezahlen? Na, liebe Leute, ihr glaubt doch nicht ehrlich, dass all diese Dienste, diese Services des so bequemen, einfachen Bezahlens auf Dauer kostenlos bleiben werden. Die sind jetzt am Anfang vielleicht noch kostenlos. Bei einer kleinen Sparkassenfiliale ist es schon rausgerutscht, dass die schon Gebühren drin hatten in ihrer Bezahl-App. Das war wohl eher ein kleines Versehen. Haben sie dann, glaube ich, wieder schnell rausgenommen. Aber ganz ehrlich, ein ganz kleiner Prozentsatz wird auch da dann fließen. Das heißt, für jede Zahlung am Kiosk, beim Einkaufen, wenn ihr eurem Freund Geld überweist, wird es dann wahrscheinlich ein bisschen Geld kosten. Vielleicht könnt ihr euch bestimmte Systeme einbuchen, dass man sagt, ach, wenn du einen so teuren Vertrag hast, der dich 50 Euro im Monat kostet, dann sind auch 100 Überweisungen oder 200 Überweisungen inklusive. Das heißt, indirekt wird man dann wieder vielleicht dazu getrieben, größere Verträge abzuschließen. Aber unterm Strich wird da Geld fließen, weil das einfach zu verführerisch ist, es nicht zu tun. Ja, und das alles für ein paar Sekunden an der Kasse. Ich sehe da ehrlich gesagt den Vorteil nicht so deutlich, außer dass es Hightech ist. Ja, es ist Technik, es ist eine wunderschöne Spielerei und sieht alles sehr modern aus, aber ich sehe einfach die ganz konkreten tollen Vorteile nicht. Ich sehe viel, viel eher die Nachteile und ich muss mich sorgen, dass es irgendwann so weit ist, dass wenn das Bargeld völlig abgeschafft sein sollte oder eine, ja, weiß auch nicht, in die Illegalität abgedrängt wurde, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, aber ich mache mir schon Sorgen vor einer Welt, wo mein Bezahlverhalten völlig durchleuchtet ist, weil die Daten, weil ich halt ja, da Daten erzeuge. Und es ist einfach, ja, ich bleibe dabei zu verführerisch und ich glaube nicht daran, dass irgendein Bezahldienst daherkommen wird und sagen wird, wir machen das völlig anonym, wie heute das Bargeld. Und selbst wenn es das geben sollte, dann wird dieser Dienst ordentlich dafür Geld haben wollen, dass man dann endlich wieder anonym bezahlen kann. Na gut, und Sicherheitsbehörden, die müssten in diesen Dienst natürlich auch reingucken. Ja, das Ganze wird argumentiert natürlich mit Terror- und Kriminalitätsverhinderung. Ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass in der Diskussion um Bargeld oder digital, entweder oder, das ist ja so die übliche Diskussion, dass häufig argumentiert wird, ja, das Bargeld, das führt eigentlich dazu, dass, dass Kriminalität gefördert wird. Alle kriminellen Geschäfte, die man so kennt, Drogenhandel, Autodiebstahl, Waffenhandel, die werden ja alle über Bargeld finanziert. Dann denkt man immer so an den Hauptbahnhof, Hinterausgang, wo dann die kleinen Scheine den Mann wechseln. Aber ehrlich, Kriminalität funktioniert auch digital. Die ganz großen Transaktionen mit kriminellem Hintergrund, die großen Steuerbetrüge, die passieren nicht über das Bargeld. Das ist viel zu aufwendig. Das läuft über irgendwelche Offshore-Konten mit kleinen Firmen, Briefkastenfirmen. Frag mich nicht, wie es funktioniert, aber da gibt es genug Leute, zu denen man wahrscheinlich hingehen kann und die einem das dann sehr genau erklären. Also, dass die große Kriminalität abgeschafft und wegfällt, wenn man das Bargeld abschafft. Naja, das funktioniert vielleicht in der ersten Sekunde des Arguments, aber solange man da 2-3 Sekunden länger drüber nachdenkt und sich mal anschaut, wie Kriminalität heutzutage dann doch offensichtlich finanziert ist, ja, das passt einfach nicht. Ja, letztlich sehe ich noch ein Problem, was in der Diskussion noch gar nicht so aufgetaucht ist, nämlich wenn es ganz, ganz leicht ist, dass wir uns alle gegenseitig auch Geld hin und her schieben, so im Sekundentakt, vielleicht dann doch auch von Freund zu Freund ohne Gebühren, so wie es heute per PayPal schon möglich ist, dann kommen wir, wenn es ganz schlimm läuft, vielleicht in eine Gesellschaft, wo wir uns auch unter Bekannten oder Freunden jede kleine Gefälligkeit gleich bezahlen lassen. Weil es ja so einfach ist und so schnell geht. Ich habe dein Auto gewaschen, ich gebe dir mal ein paar Euro oder ich bringe dir was mit, ich bezahle dir ein paar Euro dafür oder ich gebe dir andere Dinge, ich leihe dir ein Buch aus und dafür kriege ich dann irgendwie 30 Cent oder so. Kann ich mir heute überhaupt nicht vorstellen, aber es gibt ja so viele Dinge, die ich mir noch so gar nicht vorstellen konnte in der Vergangenheit und die heute ganz alltäglich und normal sind. Ja, und das ist alles zusammen das Thema Smartphone-Bezahlerei, digitales Bezahlen im Vergleich zum Bargeld. Wie gesagt, ich selbst war früher auch ein großer Fan von diesen digitalen Bezahlendiensten, allein schon aus dem Argument, weil es sehr bequem war, man braucht nie Bargeld dabei haben und man sieht auf seiner Abrechnung immer ganz genau, wann man wo was gekauft hat. Man kann das auch noch schön analysieren, das wird es in Zukunft dann auch noch geben, dass es dann Software gibt, die uns sagt, wie viel Prozent von unserem Einkommen wofür draufgehen und uns vielleicht direkt eine Versicherungs- oder Finanzberater empfiehlt oder ein Algorithmus sagt uns, wie wir besser mit unserem Geld umgehen sollten. Vielleicht können wir in Zukunft uns auch einfach selbst darüber steuern, indem wir sagen, lieber Bankalgorithmus, verbiete mir doch freitagabends das ab dem dritten Bier, dass ich mir Alkohol kaufe. Kein Problem, du hast kein Bargeld mehr, kannst dir eh keins mehr leisten, also kannst keins mehr bezahlen. Und wenn du es versuchst, funktioniert es einfach nicht. Dann musst du vielleicht noch einen Kumpel anhauen, der dir dann Bargeld, der dir dann das Bier kauft. Es ist alles denkbar und möglich, wenn es digital ist. Man könnte auch sagen, rund ums Fußballstadion darf kein hochprozentiger Alkohol verkauft werden. Wie will man das denn umsetzen? Naja, digital kein Problem. Man kann das dann einfach sperren. Ja, das ist vielleicht noch alles sehr, sehr weit hingedacht, aber alles theoretisch möglich. Und man sollte sich das gut überlegen, ob man in einer solchen Zukunft dann auch leben möchte. Ja, unterm Strich, meine lieben Hörer, ich glaube, der Kampf ist fast schon verloren. Der Trend geht eher weg vom Bargeld, und wenn nicht irgendein ganz, ganz großer Skandal passiert oder es ganz offensichtlich ist, dass da etwas schief laufen kann mit den Bezahlsystemen, oder aber wir eine ganz große Krise haben, wo wir all diese kleinen, schönen elektronischen Geräte uns gar nicht mehr unbedingt so flächendeckend leisten können, dann sehe ich eigentlich eine ganz klare Zukunft, die digital heißt und wo digital bezahlt wird, mit all den Bequemlichkeiten, die das mit sich bringt, aber auch all den gerade genannten Nachteilen. Das Thema interessiert mich so sehr, dass mich auch eure Meinung dazu interessiert. Also her mit euren Meinungsschnipseln dazu. Gerne als Audiokommentar oder als E-Mail an marco.minimalist@googlemail.com. An dem Punkt das Thema erstmal zu. Und auch der Hinweis, alles, was ihr mir so an E-Mails schickt, bitte immer reinschreiben, ob ich das hier verwerten darf, damit ich da keinen Fehler mache, auch bei Audiokommentaren einfach kurz dazu schreiben, darf ich mit einbinden oder eben nicht. Was ich auf jeden Fall mache, ist, wenn ich eure E-Mails bearbeitet habe, ob sie jetzt privater Natur sind oder öffentlicher, sobald diese Bearbeitung abgeschlossen ist, lösche ich diese Mails. Was zu Google Mail? Ja, ich weiß, Google Mail. Ich sollte mir auch da vielleicht mal Gedanken bei einem anderen Anbieter machen. Mache ich zurzeit auch. Muss ich mal schauen. Ich habe noch einige andere IT-Umstellungen gerade am Laufen, um das mal ganz verschlüsselt auszudrücken. Deswegen muss das Thema gerade mal hinten anstellen. Ich weiß nicht, was Google Mail mit meinen E-Mails macht, nachdem ich sie gelöscht habe. Ob die täglich auch Backups von meinen E-Mails machen und das auf Magnetband schreiben und die damit quasi in die Geschichte der Menschheit eingehen, das weiß ich nicht. Aber ich kann sagen, dass mein E-Mail-Postfach stark, stark schrumpft. Nur noch auf das, was wirklich für mich persönlich sehr wichtig ist. Und eure Mails, eure Kommunikation mit mir taucht da nicht auf, wird nach Bearbeitung wieder gelöscht. Da könnt ihr also da sicher sein, dass das halt entsprechend dann auch weg ist. Und vielleicht gibt es in Zukunft dann nochmal eine noch sicherere Methode, dass ihr mit mir kommunizieren könnt. Gut, damit können wir dann auch schon zum nächsten Thema kommen. Wir bleiben ein bisschen beim Geld und meiner Lieblingsbank. Ihr habt euch ja, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich mal die Matratze, die ich gekauft habe, auf Ratenkredit gekauft habe, um das mal auszuprobieren. Ist jetzt nicht so, dass ich das Geld nicht angespart hätte für die Matratze oder das Geld gehabt hätte, um es direkt zu bezahlen. Aber diese 0% Finanzierung damals, dieser große Aufkleber im dänischen Bettenlager, hat mich einfach so überzeugt, dass mal auszuprobieren, 0%, wow, warum nicht einfach mal machen. Und ich habe euch die Geschichte erzählt, dass ich schon an der Kasse das Ganze bereut habe, weil unglaublich viele persönliche Fragen gestellt wurden, damit ich die paar hundert Euro Ratenkredit bekommen habe. Aus heutiger Sicht hätte ich das direkt nach der zweiten oder dritten Frage komplett abbrechen müssen. Also da wurde gefragt, wie viel Einkommen haben Sie? Haben Sie ein Auto? Wohnen Sie im Eigentum? Sind Sie verpartnert? Haben Sie Kinder? Wie viele Kinder haben Sie? Wie heißt Ihr Arbeitgeber? Also aus heutiger Sicht muss ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie blöd war ich denn damals, so viele Daten von mir preiszugeben, nur um so eine bescheidene 0% Finanzierung zu bekommen. Ja, und ich habe das im Weiteren natürlich ganz ordentlich bereut. Die liebe Bank, bei der ich das abgeschlossen habe, ich will jetzt nicht noch mehr Werbung für die Jungs und Mädels da machen, hat mich dann auch regelmäßig angerufen, ob ich denn nicht auch mein meine Bank wechseln möchte, vielleicht Aktien kaufen möchte, vielleicht dies machen möchte, noch mehr Geld haben möchte. Ich habe da eine ganze Weile lang immer schöne Briefe bekommen, wo mir noch mehr Geld angeboten wurde. Ich zum Ende der Ratenzahlung dann erst recht nochmal. Ich könnte einfach jetzt die Rate weiterzahlen jeden Monat und würde das Geld einfach nochmal bekommen. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld. Wollen Sie noch mehr Geld? War so das Credo immer drunter. Und naja, ihr kennt mich jetzt schon ein bisschen. Wenn ich eins nicht brauche, um glücklich zu sein, dann ist es mehr Geld. Sorry, ist so. Ich bin, also Geld brauche ich nicht, um ja, mein Glück zu steigern, sagen wir es mal so. Eigentlich würde das eher hinderlich sein, weil ich mir mehr Gedanken machen müsste, was ich mit dem Geld dann täte. Hätte nichts dagegen, mehrfacher Millionär zu sein, um mit nichts, ohne da irgendwas für zu tun. Aber ich würde mein Leben im Großen und Ganzen jetzt nicht besonders ändern. Dann hatte ich irgendwann dieser Bank gesagt, dass sie doch bitte aufhören soll, mir zu schreiben. Das haben sie noch irgendwann getan. Dann war eine ganze Weile Ruhe und dann erhielt ich einen Anruf von meinen Eltern, wo ich nun schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr wohne und gemeldet bin. Und da war sie wieder, meine Lieblingsbank, und hatte mir mal wieder geschrieben, ob ich denn nicht mal Geld haben möchte von ihnen. Und ich habe dann versucht, über das Kleingedruckte irgendwie rauszukriegen, wo die meine Adresse her haben. Stellt sich raus, es hat irgendwas mit Post direkt zu tun. Also die Post scheint auch unsere Daten gerne an dritte private Unternehmen einfach mal weiterzugeben, damit die uns anschreiben können. Und irgendwie steht in der uralten Datenbank immer noch drin, dass ich halt an der Anschrift gemeldet bin, wo ich als Kind aufgewachsen bin. Und da geht lustig Post hin. Ich habe versucht, das irgendwie rauszukriegen. Bei postdirekt/Datenschutz kann man das irgendwie, gibt es eine Adresse von einem Anwalt, wo man hinschreiben könnte und drum bitten könnte, dass doch bitte mal da geschaut wird. Habe ich persönlich jetzt aber gar keine große Ambition zu, in die Tasten zu hauen und irgendeinem Anwalt dann auch noch meine richtige aktuelle Anschrift und Adresse und alles, Anschrift und Adresse, meine Daten zu geben, weil ich müsste mich ja dann auch entsprechend ja als der ausweisen, der ich vorgebe zu sein, damit die dann meinen Eltern keine Werbung mehr schicken. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, naja, alle paar Wochen mal einen Brief zerreißen lassen, ist jetzt ein geringerer Aufwand, als jetzt irgendwo einem Anwalt da zu schreiben, einer Anwaltskanzlei zu schreiben. Ja, ich finde es aber trotzdem super großes Unding, dass irgendwie dieser Adresshandel stattfindet, dass meine Eltern Post erhalten, die an mich adressiert ist. Nicht alle haben so ein tolles Verhältnis zu meinen Eltern, wie ich das habe. Und manche, ja, man kann sich da alles ausmalen von Kind hast du Schulden, was ist da los über irgendwelchen anderen Ärger, den man vielleicht haben könnte. Es kann einfach nicht angehen, dass jemand mit Mitte 30 immer noch, dass da die Eltern angeschrieben werden und dass die irgendwelche Werbung erhalten. Oder ich bekomme auch immer noch Gutscheine zu meinem Geburtstag von irgendwelchen Klamottenläden an meine Eltern geschickt, was auch einfach alles ein riesen Unding ist. Ja, so viel zum Thema Datenschutz. Ganz so einfach ist es nicht, da überall rauszukommen. Wobei ich sagen muss, dass eine Sache doch recht gut gelaufen ist. Ich hatte ja davon berichtet, dass ich im Rahmen der DSGVO mal alle Unternehmen so per E-Mail angeschrieben habe, bei denen ich eigentlich meine Daten gar nicht mehr haben möchte, wo ich aber regelmäßig dann auch E-Mails bekomme und so weiter. Und dass ich mal mich über ein paar Wochen lang sehr intensiv darum bemüht habe, um aus jedem Newsletter gelöscht zu werden, beziehungsweise von allen Firmen, wo ich so angemeldet bin, mich wieder konsequent abzumelden und auch meine Daten löschen zu lassen. Und ich muss wirklich sagen, es ist eine wunderbare Stille eingekehrt in meinem E-Mail-Postfach. Es gibt Tage, manchmal sogar 2 oder 3 oder 4 am Stück, wo ich keine E-Mails bekomme. von irgendwelchen Unternehmen, sondern ja, dank des guten Spam-Filters, der ja doch bei Google Mail eingestellt ist, landet ja alles an unerlaubter Werbung direkt im Spam-Postfach und alles, was, sag ich mal, erlaubte Werbung ist, das hält sich wirklich mittlerweile auf vielleicht 5 oder 6 E-Mails im Monat. Und das ist einfach nur sehr, sehr schön und grandios. Und diese Stille im E-Mail-Postfach, was die Unternehmen angeht, genieße ich sehr. Das heißt, wenn ich meine E-Mails aufmache, dann ist das, und ich habe E-Mails, dann sind das 90% auch E-Mails privater Natur oder halt hier was für den Podcast, aber halt nicht mehr dieses Generve. Also das lohnt sich wirklich. Die Unternehmen halten sich daran, löschen eure Daten, wenn ihr sie anschreibt und ganz konkret auffordert, die Daten zu löschen und sich nicht mehr zu melden. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Dann kommen wir zu einem neuen Thema, und zwar geht es da in den Bereich der Technik und des Digitalen und um genau zu sein, um unsere Smartphones und dort unsere Daten und Kontaktadressen und Adressdaten, die wir von allen anderen so sammeln. Euer Adressbuch dürft hier wahrscheinlich auch etwas voller sein, so wie von uns allen mittlerweile. Ich habe es jetzt aber für mich so entschieden, dass ich auch versuche, mein persönliches Adressbuch so klein und minimalistisch wie möglich zu halten. Und als ich mit dem Gedanken gespielt habe, war ich, glaube ich, bei über 80 Kontakten in meinem Adressbuch. Und jetzt bin ich auf 65 Kontakten. Ja, ich habe also alle Kontakte, mit denen ich schon längere Zeit keinen Kontakt mehr hatte, schlichtweg auch mal gelöscht aus meinem Adressbuch. Denn A, weiß ich gar nicht, ob die Leute überhaupt noch die Handynummer haben, die sie mir da gegeben haben. Ja, und ganz ehrlich, mit jemandem, den ich schon ewigen Monate und Jahre keinen Kontakt mehr hatte, ja, dann brauche ich ehrlich gesagt das alles auch nicht mehr. Früher habe ich solche Daten ganz gerne behalten mit dem Argument, ja, dann sehe ich wenigstens, wenn die Person dann wieder doch nochmal anruft. Also irgendeine Ex-Freundin vielleicht, die ihr noch in eurem Adressbuch habt oder irgendeine Person, mit der ihr gar nichts mehr zu tun haben wollt, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal behält man die in seinem Adressbuch drin, mit dem Gedanken, na dann sehe ich wenigstens, wenn die anruft. Aber ganz ehrlich, das sind jedes Mal seltsame Emotionen, wenn ich die Namen dann in meinem Adressbuch sehe. Denn auch ich habe über mein Leben bisher ein paar Leute angesammelt, wo ich heute sage, ja, mit denen möchte ich einfach auch gar keinen Kontakt mehr haben. Die da hat sich entweder alles zum Neutralen gewendet und man hat einfach getrennte Wege beschritten, oder aber ich habe sogar mich aktiv getrennt von diesen Beziehungen und gesagt, ich möchte mit diesem Menschen halt einfach nichts mehr zu tun haben. Ich will ihm nichts Böses, aber ich möchte ihn halt auch einfach nicht mehr in meinem Leben haben und dann bitte auch nicht mehr in meinem Adressbuch. Und ja, wie gesagt, bisher dachte ich immer so, ach, dann siehst du wenigstens, bist vorgewarnt, wenn die Person anruft. Mittlerweile weiß ich aber, diese Personen rufen mich ohnehin nicht mehr an. Kann auch gut sein, dass sie mich aus ihrem Adressbuch rausgelöscht haben. Und selbst wenn mal eine unbekannte Nummer mich dann anruft, ja, dann habe ich auch noch alle Gesprächsmöglichkeiten und Techniken auf Lager, um da schnell wieder rauszukommen. Also für euch den Hinweis, löscht diese Namen ruhig aus eurem Adressbuch. 99% der Leute werden nicht anrufen. Vielleicht ein bisschen was anderes, wenn ihr einen persönlichen Stalker habt, das vielleicht sogar polizeilich gemeldet ist und ihr deswegen die Nummer dann in eurem Handy vielleicht sogar irgendwie blockiert habt. Das sei noch mal eine Ausnahme. Aber so der normale Kontakt, mit dem man keinen Kontakt mehr haben will, löscht ihn einfach raus, wäre meine Empfehlung. Wenn euch mal eine unbekannte Nummer anruft, dann könnt ihr es entweder so handhaben, dass ihr sagt, hey, da scheint jemand mich anzurufen, mit dem, den ich noch nicht mal in meinem Adressbuch habe, dann gehe ich da erst gar nicht dran. Oder aber vielleicht erwartet ihr gerade einen Anruf, weil ihr etwas bei eBay verkauft oder gerade mit einer Versicherung kommunizieren wollt oder müsst und die sich gerade bei euch anmeldet. Ansonsten haben wir das ganze Recht und alle Möglichkeiten, solche Telefonanrufe auch schlichtweg zu beenden. Wenn mich jemand anruft zu Werbezwecken und ich möchte nicht mit ihm sprechen, dann mache ich das entweder höflich ganz kurz oder aber wir haben auch das Recht, einfach den roten Knopf zu drücken. Wenn euch jemand anruft und sagt, ich möchte nur 2 Minuten ihrer Zeit, ihrer wertvollen Zeit haben, um ihnen irgendeinen Quatsch zu verkaufen und ich bin so penetrant geschult, dass ich hier meine Textableier, egal ob sie mir gerade sagen, dass sie im Auto fahren, oder da sollte man eh nicht ans Telefon gehen, oder dass sie keine Lust haben, einen neuen Handyvertrag, bla 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 bla, und der will einfach nicht aufhören zu reden. Ja, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Die nette Möglichkeit ist einfach auflegen. Die weniger nette Möglichkeit für Callcenter-Agents, ich war mal selbst einer, legt das Telefon doch einfach zur Seite und macht weiter mit dem, was ihr gerade macht. Dann quatschen die sich ins Unendliche hinein und zum Teil kriegen die Probleme, wenn die das Telefonat unterbrechen einfach so. Das heißt, die nette Formulierung ist, danke, kein Interesse, auf Wiedersehen, viel Erfolg noch, auflegen. Oder aber ja einfach weglegen das Telefon und dann soll der andere halt auflegen. Das moralische Recht haben wir alle. Wenn es jetzt der Ex-Partner ist, der euch anruft und ihr wollt gerade partout kein Gespräch führen, ja, dann gibt es da ähnliche Möglichkeiten. Da kann man ganz ehrlich und offen sagen, wenn man das persönlich hinbekommt und sagen, du hör zu, ich habe gerade einfach nicht die Nerven mit dir zu sprechen. Lass es uns irgendwie anders machen. Oder aber ihr sagt, ey, die Beziehung ist beendet, wir haben uns nichts mehr zu sagen, vielleicht hast du mir noch was zu sagen, ich will es aber vielleicht auch gar nicht hören und ich möchte nicht mit dir kommunizieren und sei mir nicht böse, aber ich wünsche noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Wenn ihr das nicht könnt, weil das ja auch ein bisschen konfrontativ und schwierig ist, dann gebe ich euch jetzt die Erlaubnis zu lügen. Ja, lügt. Was soll's? Wenn ihr aus einem Gespräch raus wollt und schafft es gesprächstechnisch nicht, weil ihr noch nicht so weit seid, das zu benutzen, dann lügt. Dann sagt, oh, sorry, es war richtig ungünstig und dann lasst euch die blödeste Ausrede einfallen, die euch gerade über den Weg läuft. Ich merke gerade, ich habe den vergessen, den Herd auszuschalten. Ich habe gerade gar keine Zeit, das Auto brennt. Was auch immer. Tut mir leid, da ist jemand auf der anderen Leitung. Tut mir leid, das Baby schreit. Tut mir leid, ich habe gerade gar keine Zeit. Ich habe riesen Kopfschmerzen. Ich melde mich gleich zurück. Versprochen, ich melde mich gleich zurück. Gib mir 10 Minuten und dann ruft ihr nicht an. Was soll's? Es gibt kein Gericht dieser Welt, keine justiziable Masche, die euch dazu irgendwie bestrafen könnt ihr, wenn ihr nicht zurückruft. Ja, moralisch, okay, das macht man nicht. Das ist nicht ganz nice, das ist nicht ganz fair. Aber ganz ehrlich, wenn euch jemand anruft und ihr sagt schon auf die nette Tour vielleicht ein paar Mal und sagt, du, pass auf, ich kann nicht, ich möchte nicht, ich will nicht, ich bin müde, ich muss jetzt schlafen, schreib's mir oder lass mich einfach in Ruhe. Und darauf möchte jemand nicht reagieren. Solche Menschen gibt es, die einfach penetrant euch weiter zutexten. Dann ist alles erlaubt, was euch aus diesem Gespräch rausholt. Und ganz ehrlich, wenn das Telefon klingelt und da steht X Susanne, also ich habe es früher immer so gemacht, dass ich dann das X vor den Namen gesetzt habe im Adressbuch, damit die Leute ganz unten im Adressbuch erscheinen, damit ich die nicht ständig irgendwie dann doch wieder sehe, die Namen. Dann ruft X Susanne an und sagt, hey, das war doch so nett und lass uns doch mal wieder treffen. Denkt euch, oh nein, mit Susanne wollte ich mich aber überhaupt gar nicht mehr treffen. Dann habt ihr zwar die Information, dass Susanne euch gerade anruft, aber ja, seid ihr auch stark genug, das wegzudrücken oder nicht dran zu gehen? Oder schreibt ihr dann vielleicht doch zurück? Was ich damit sagen will, manchmal ist es dann doch besser, wenn einfach eine unbekannte Nummer anruft und ihr euch ganz in Ruhe entscheiden könnt, rufe ich zurück irgendwann mal oder gehe ich jetzt dran, weil ich gerade die Muße und die Zeit habe oder vielleicht mal ein unangenehmes Gespräch üben möchte oder was auch immer. Aber verstopft eure Adressbücher nicht mit diesen Daten. Ja, deswegen bin ich immer weiter bemüht, das runterzufahren. Übrigens, was ganz lustig ist, wenn ihr WhatsApp benutzt und löscht die Kontakte aus eurem Adressbuch raus, werden die Namen angezeigt, die die Leute selbst bei WhatsApp hinterlegt haben. Ja, ich war so in einigen Gruppen drin bei WhatsApp und hatte dann immer die Namen. Und als ich dann die Namen aus meinem Adressbuch rausgelöscht hatte, waren auf einmal in den Chaträumen ganz viele Schnuckis und Hasis und Mopsis unterwegs oder wie die Leute sich auch immer selbst so benennen. Ja, da wäre auch nochmal ein Hinweis zum Thema WhatsApp. Man darf auch da lügen. Man muss da nicht seinen richtigen Namen und seinen vollen Namen angeben. Man kann da auch einfach ich hinschreiben. Was auch immer. Jedenfalls, das wäre mein Hinweis für euch. Adressbücher mal aufräumen. Und außerdem, ich benutze das gar nicht mehr als Adressbuch, sondern als Kontaktliste. Das heißt, ich lasse da auch maximale Datensparsamkeit walten. Ich war früher so eine kleine Datenkrake, muss ich dazu sagen, und habe dann nicht nur den Namen und die Telefonnummer eingespeichert, sondern am besten auch noch ein Foto von der Person. Dann konnte ich bei meinem Adressbuch, das könnt ihr bei eurem garantiert auch, die Beziehungen angeben, den Partner, die Kinder, das Geburtsdatum des Partners, die Adresse, die Wohnanschrift, die Adresse des Arbeitgebers, die E-Mail-Adresse natürlich, besondere Daten, Notizen. Ich hatte mir zum Teil aufgeschrieben, welchen Wein die Leute ganz gerne trinken. Ja, das ist das alte Datenbankproblem. Eine Datenbank ist nur so gut, wie ihr sie immer aktuell haltet. Und auf der anderen Seite, wow, ich will gar keine Datenkrake sein. Je mehr ich in dieses Ding auslager, umso weniger behalte ich tatsächlich im Kopf, habe ich ganz ehrlich den Eindruck. Und deswegen habe ich damit angefangen, das mal alles rauszulöschen. Und ja, das macht es auch einfacher, wenn mein Handy mal verloren geht. Ist zwar gesperrt, aber wer weiß, vielleicht kann es ausgelesen werden. Wenn also Dritte, Unbefugte auf euer Smartphone zugreifen, ist es ganz klug, wenn die nur die Minimaldaten erhalten. Ein ganz toller Tipp von einer treuen Hörerin war zu dem Bezug, man kann auch einfach die Leute umbenennen. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der ist Koch. Den könnte ich jetzt zum Beispiel als der Koch eintragen. Wenn es dann klingelt, ruft nicht der Heinz an, Namen verändert, sondern der Koch steht dann bei mir drauf. Hat auch noch mal sowas lässig Cooles, oder? So ein bisschen Mafia-mäßig, der Koch ruft an. Gebt den Leuten Spitznamen, schreibt die Spitznamen ins Adressbuch rein. Ja, haltet die Datensparsamkeit ein. Im Sinne von Minimalismus, es macht das Leben auf jeden Fall ein Stückchen einfacher. Ja, die wichtigsten Personen in meinem Leben habe ich tatsächlich auch nochmal auf Papier aufgeschrieben. Wenn doch mal alles verloren geht, habe ich so die 10 wichtigsten Nummern und sehr viel mehr waren es auch nicht. Etwa 9 oder 10 Namen und Telefonnummern habe ich auf einem Stück Papier stehen. Das heißt, wenn mal alles verloren geht, ist es ungefähr, ja, eine Kaffeelänge, 10 Minuten Kaffee trinken, um alle Daten, die mir wirklich wichtig sind, wieder einzuspeichern. Ja, so viel zum Thema Adressbuch und Kontaktliste. Ich sage eigentlich mittlerweile lieber Kontaktliste als Adressbuch, weil da stehen wirklich nur die Kontakte drin und nicht gleich alle Adressen. Ja. So viel zu dem Thema. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, was ich relativ groß aufziehen könnte, aber an dieser Stelle doch relativ klein halten möchte. Und zwar habe ich mir hier aufgeschrieben als Notiz die großen Gefahren für eure Dinge. Ja, wir Minimalisten besitzen ja nur noch das Wichtigste und das Schönste. Aber auch diese Dinge sind natürlich immer ein bisschen in Gefahr. Grundsätzlich, was am meisten hilft und gleichzeitig wohl am schwierigsten zu erreichen ist, ist eine positive innere Haltung zum Thema Verlust. Alles, was ihr noch habt, wenn es nur noch sehr wenig Dinge sind, alles, was ihr habt, kann verloren gehen, auf die eine oder andere Weise. Man kann sich ein bisschen vorbereiten und ein bisschen seine Dinge schützen, aber letztlich alles, was wir besitzen, kann unter Umständen verloren gehen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, selbst wenn mein Haus brennt, ich habe ja alle wichtigen Daten in der Cloud. Naja gut, die Cloud kann auch weg sein. Es ist unwahrscheinlich, dass gleichzeitig euer Haus brennt und die Cloud weg ist. Okay, aber man sollte, das würde ich jedem raten, emotional sich irgendwie darauf einstellen oder eine positive innere Haltung dazu entwickeln, dass ja das Leben einfach so ist, dass auch alles weg sein kann. Ich persönlich habe meine Dinge so weit gesichert, wie das für mich mit geringstem Aufwand möglich war. Fangen wir klein an. Ich habe eine Bekannte, bei der ist letztens Wasser in die Wohnung gelaufen. Bei der stand, glaube ich, knöchelhoch das Wasser in der Wohnung. Da war relativ viel plötzlich kaputt. Deswegen seht vielleicht zu, dass eure wichtigen Notizen und Akten und Technik nicht vielleicht gerade auf dem Boden liegt, wenn ihr im Erdgeschoss wohnt, oder dass ihr eure wichtigsten Sachen hoffentlich nicht im Keller gelagert habt. Ja, schützt eure Dinge so ein bisschen vor Wasser. Was bei mir ganz schön ist zum Beispiel, dass das letzte Möbelstück, was mir wirklich noch wichtig war, war mein Kleiderschrank, und den habe ich ersetzt durch 3 große Plastikkisten von IKEA. Plastik, ja, ich weiß, böse, böse Umwelt, aber auf der anderen Seite unglaublich resistent gegen Wasser. Das heißt, die Kisten würden im schlimmsten Fall eher wegschwimmen in der Wohnung als Wasser ziehen. Das Möbelstück an sich kann damit auch nicht mehr kaputt gehen. Da eine ganz schöne Lösung gewesen, das letzte Möbelstück, den Kleiderschrank, durch 3 Plastikkisten zu ersetzen, die ich jetzt so lange wie irgendwie möglich behalten werde. Wer weiß, vielleicht ziehe ich mit diesen 3 Plastikkisten auch ins Altenheim irgendwann um. Wäre zumindest nachhaltig dann zu rechtfertigen, anstatt sich vielleicht alle 3-4 Jahre einen neuen Kleiderschrank zu kaufen. Habe ich jedenfalls kein schlechtes Gewissen, dass das Plastiksachen sind. Ja, Feuer kann so ein großes Ding sein. Eure Bude kann euch abbrennen. Das habe ich für mich so gelöst, dass ich meine Aktenordner aufgelöst habe und erstmal alles entfernt habe, daraus weggeschmissen habe, was nicht mehr aktuell und wichtig war. Den Rest habe ich natürlich digitalisiert, und das liegt auf meinen 2 externen Festplatten. Und die wichtigsten Papiere und die Festplatten, die könnt ihr in sogenannte gut bezahlbare feuerfeste Taschen packen, wenn ihr das wollt. Die kosten nicht so viel Geld, die Investition kann man ruhig machen. Da seid ihr bei 2 oder 3 Taschen irgendwas um die 50 Euro dabei. Müsst ihr mal beim Händler eures Vertrauens mal nach suchen. Und da sind zumindest die Festplatten drin geschützt. Das heißt, selbst wenn die Wohnung brennt, hoffe ich, dass die Feuerwehr am Ende aus den rauchenden Überresten des Hauses dann diese 2, 3 Taschen hochhält und sagt, was ist das? Und dann sage ich, da sind meine wichtigsten Papiere, Zeugnisse, vielleicht noch Lohnnachweise drin und 2 Festplatten. Ja, ich hoffe, nie herausfinden zu müssen, ob das wirklich funktioniert oder ob die Hitze da drin so groß werden würde, dass selbst die Festplatten dann kaputt wären. Das heißt, ja, es könnte sein, dass alle meine Daten meiner Vergangenheit auf einen Schlag auch weg wären. Da sind wir dann wieder bei der positiven inneren Haltung zu dem Thema Verlust. Deswegen, ja, es kann einfach sein, man kann sich nie 110% gegen alles absichern. Die beste Absicherung ist eben so eine innere Haltung, die zu entwickeln. Ob ich die wirklich auch habe, würde ich dann wahrscheinlich alles herausfinden, wenn es wirklich soweit wäre. Ja, ein weiteres Ereignis, was euch widerfahren kann in der modernen Welt, ist der sogenannte Diebstahl. Das habe ich extra so weit gefasst. Diebstahl ist jeder fremdbestimmte Zugriff auf meine Daten, auf mein Eigentum, den ich selbst nicht eingewilligt habe. Das kann der böse Dieb bei Nacht sein, das kann der Hacker sein, der kommt, das kann aber auch theoretisch in Zukunft sein, dass irgendjemand im Staate glaubt, dass ich aus irgendwelchen Gründen eine drohende Gefahr bin, vielleicht weil ich hier aufrufe, öffentlich nicht so viel zu konsumieren. Wer weiß, vielleicht ist das irgendwann staatsgefährdend und dann wird bei mir auch eingeritten werden und mal alles konfisziert werden, was so an Elektronik rumliegt, und wer weiß, ob ich das dann jemals wieder zurückbekomme. wobei die externen Festplatten natürlich hochgradig verschlüsselt sind. Ja, wahrscheinlich würde ich dann diese Festplatten niemals mehr wiedersehen, weil ich ja nicht bereit wäre, das Passwort rauszurücken. Ja, deswegen mein Rat an euch, wenn ihr externe Datenplatten habt, die ihr haben solltet, dann verschlüsselt die natürlich gut. Es gibt schöne, kostenlose, freie Programme, wie ich jetzt herausgefunden habe. Eines davon nennt sich VeraCrypt. Könnt ihr einfach mal Crypt bei YouTube eingeben, da werdet ihr ganz schnell was finden. Das Programm ist frei erhältlich, ist Open Source und gibt es für Windows, gibt es für Mac und gibt es für Linux. Also eigentlich keine Ausrede, das nicht zu benutzen. Ist sehr, sehr sicher. Kann man sich reinarbeiten, selbst als Nicht-Nerd, nicht als technikaffiner Mensch, wie ich das bin. 30 Minuten, 60 Minuten YouTube-Videos gucken, ein bisschen rumprobieren mal mit einem kleinen USB-Stick und dann kann man seine externen Festplatten damit ganz gut verschlüsseln. Bei mir steht das jetzt noch an. Meine externen Festplatten sind noch nach einem anderen System verschlüsselt, was nur auf dem Mac funktioniert. Und das will ich ein bisschen offener gestalten. Deswegen kann ich da dann wahrscheinlich später auch noch mal einfach mehr zu berichten. Ja, das sind so die großen Gefahren und wie ich sie angegangen bin. Ich wäre euch natürlich dankbar, wenn euch noch etwas einfällt, ein Angriff auf den letzten Besitz eines Minimalisten. Wie könnte der aussehen und wie könnte man den vielleicht abwehren? Wie schützt ihr eure Dinge? Eine Sache war nicht dabei, das habt ihr schon gemerkt. Kein dickes Türschloss, keine Hightech, keine 2, 3, 4, 5.000 Euro in die Absicherung der Wohnung. Irgendwo erreicht es dann einen Grad der Paranoidität, den ich nicht bereit bin zu gehen. Man kann es natürlich immer einreden, dass nachts böse Leute kommen und einen im Schlaf ermorcheln wollen. Ermorcheln? Töten wollen. In dem Fall müsste man dann halt echt sehr paranoid werden und wahrscheinlich erstmal alles sehr gut absichern. Am besten Fall noch mit Smart Home, Kameras, tralala. Und irgendwann hat man dann das Messer am Bett und die Waffe unterm Kopfkissen, was sich nicht empfiehlt, wenn man kleine Kinder zu Hause hat. Oder man, weiß ich nicht, fährt noch andere paranoide Arten auf. Manchmal gibt ja die Polizei da auch den Rat, sichern Sie Ihre Wohnung auf jeden Fall immer besser ab als die von Ihrem Nachbarn. Im Zweifel gehen die Diebe dann zum Nachbarn. Weiß ich nicht, ob das so die sozialste aller Lösungen ist, persönlich gesagt. Ich ja, kann nur sagen, das, was hier so rumliegt, das ist entweder so gut verschlüsselt, dass es sich nicht lohnt, das mitzunehmen. Den Laptop, sei es drum, nehmt ihn mit, 2011, altes Ding. Macht was draus. Ansonsten das Schlimmste bei einem Einbruch ist sowieso das Emotionale, das Gefühl, dass man in seiner eigenen Wohnung nicht mehr so richtig sicher ist. Das ist einem Freund mal passiert und er sagte, er hatte danach Schwierigkeiten, in der Wohnung noch zu wohnen, ist dann lieber umgezogen. Da kann ich jetzt natürlich erstmal nichts zu sagen, weil das sind immer so emotionale Momente, die man ja erst so richtig bewerten kann für sich selbst, wenn einem das passiert ist, beziehungsweise hoffentlich nicht passiert ist. Aber ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch ja vom Kopf her ganz viel mit einem macht. Da kann ich an der Stelle also keinen so ganz konkreten und tollen Rat geben. Ja, dann kommen wir doch gleich noch zum nächsten Thema, zu einem kleinen Update. Ich habe es in der letzten Folge ja erzählt. Ich hatte vor, WhatsApp völlig zu deinstallieren, zu löschen, mich abzumelden, meinen Account zu löschen, wie auch immer man das so ausdrückt. Und ja, was soll ich sagen? Das habe ich auch getan. Das Ganze ist jetzt, wenn ich diese Folge hier aufnehme, etwa ja, 10, 12 Tage her. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wann ich es tatsächlich dann gemacht habe. Aber ich glaube, so etwa 14 Tage könnte man, glaube ich, sagen, wenn ihr das hier hört. Dann habe ich 14 Tage etwa ohne WhatsApp hinter mir sozusagen. Und das klingt jetzt so, als wäre das eine schwierige Zeit. Ja, meine Erfahrung ist eine ganz, ganz tolle. Es ist ganz viel zusätzliche Ruhe in mein Leben eingekehrt. Ich habe keinerlei schlimmer Informationen, die ich nicht bekommen habe und bin, glaube ich, aus ganz vielen vermeintlich dringlichen oder wichtigen Dingen und Infokanälen rausgenommen. Aber das hat bisher noch keine irgendwie gearteten unangenehmen oder negativen Folgen für mich gehabt. Alle Leute reden trotzdem noch mit mir. Gelegentlich, also spricht sich langsam rum, dass ich kein WhatsApp mehr habe. Das wird zwar in den Gruppen auch angezeigt, dass ich diesen Gruppenchat dann verlassen habe und die meisten wussten das ja auch, aber ich glaube, viele von meinen Bekannten haben es dann vielleicht auch nicht ganz so ernst genommen, so nach dem Motto, ja. Man kennt das ja, die Leute, die kein WhatsApp mehr benutzen wollen und jetzt sich die kein Facebook mehr benutzen wollen, sich jetzt auch bei WhatsApp dann rauslöschen wollen und so weiter und warten wir erstmal, ob das der Einzelne überhaupt tut und so weiter. Nun gut, ich habe es getan und so spricht sich das jetzt langsam rum und gelegentlich wird man auch darauf angesprochen, so vor allem in Nebensätzen, wie die dann heißen, du bist ja auch nicht mehr bei WhatsApp, wenn man irgendwie dann doch irgendwie eine Unterhaltung nicht mitbekommen hat oder irgendeine kleinere Information, die dann trotzdem noch auf dem herkömmlichen Wege zu einem gekommen ist. Oder sowas wie, ja, kannst du ja nicht drauf reagieren, weil du hast ja kein WhatsApp mehr und ja. Lustigerweise geht halt niemand so richtig drauf ein, dass ich zwar WhatsApp nicht mehr habe, aber dafür drei andere Messenger, über die man mich auch noch bequem erreichen könnte. Worüber ich zurzeit auch eigentlich ganz froh bin. Also mein engster Kreis hat andere Messenger installiert, 95% des engeren Kreises, wie ich so sage, sind jetzt bei Signal oder Signal. Ich weiß gar nicht, ich persönlich sage immer Signal. Bei dem Messenger und wir kommen da alle sehr gut mit klar. Und ja, das Schöne ist, da hat sich jetzt natürlich noch keine Gruppe gebildet und das ist wirklich der Vorteil, den ich hier an der Stelle mitgeben möchte. Die größte Erleichterung bei der Befreiung von WhatsApp war wirklich in keiner Gruppe mehr anwesend zu sein. Diese Gruppendiskussionen sind ein bisschen, ja, ich vergleiche die mal mit den früheren oder heute immer noch existierenden Foren. Die sind alle mit einem, also Foren im Internet, wo man sich anmelden kann und dann zu einem Thema schreiben kann. Die sind im Kerngedanken ganz gut, leben aber. Oder die Qualität steigt und sinkt mit der Art und Weise, wie solche Foren oder WhatsApp-Gruppen auch eben benutzt werden. Und ja, häufig findet man da Parallelen, dass ja früher bei Foren immer wieder die gleichen Fragen gestellt wurden, also die Leute gar nicht mehr gelesen haben, was vorher geschrieben wurde, oder aber es dann vom Thema ganz schnell wegging oder schlechte Stimmung verbreitet wurde. Ja, und das alles hat man halt auch in diesen WhatsApp-Gruppen. Ich brauche euch das ja nicht großartig auszubreiten. Wenn ihr WhatsApp nutzt, dann werdet ihr wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, ansonsten, was ganz praktisch ist, ist immer, wenn man einen Kontaktmann vielleicht in einer dieser Gruppen hat, die einem noch ganz, ganz wichtig erscheinen. Und der sich dann vielleicht bereit erklärt, die allerwichtigsten Sachen einen entweder auf einem anderen Wege zu schicken. Es gibt ja noch andere Messenger, E-Mail oder Anruf oder auch einfach eine SMS. Also ich bekomme jetzt relativ gelegentlich 2, 3 Mal im Monat dann mal eine SMS, wo jemand schreibt, das und das ist in der Gruppe am Ende bei rausgekommen und da treffen wir uns jetzt und dann ja, weiß ich das halt über den Weg der SMS. Die meisten Leute, die, ich sag mal, normale Verträge haben, also Mobilfunkverträge, ich schätze mal so jenseits von 10 € im Monat, da ist im Normalfall eigentlich auch eine SMS-Flatrate mit drin, da ja eh kaum mehr SMS geschrieben werden. Also bedeutet das für diese Leute auch keinen großen Mehraufwand oder gar keinen finanziellen Mehraufwand, euch kurz per SMS zu informieren, was da los ist. Und ja, ich habe jetzt noch keinen erlebt, der gesagt hat, haha, du hast die Information noch nicht bekommen, ich schreibe sie dir jetzt auch nicht per SMS, damit du wieder gezwungen bist, zu WhatsApp rüberzukommen. Da wüsste ich dann entsprechend auch, das einzuschätzen, wenn so jemand sowas tun würde. Ein Gedanken zu dem Ganzen hatte ich noch, der ist mir jetzt aber fast entfallen. Ja, die SMS-Geschichte ist eben wichtig. Ach ja, genau, bei mir persönlich ist es so, da ich einen relativ kleinen Vertrag habe, ich zahle im Monat nur 4 Euro, ich habe das eben nicht drin, diese SMS-Flat, und hatte auch kurz überlegt, ob ich mir einen Vertrag holen soll, bei dem ich das habe, aber ich kann es mir gut und gerne leisten, ein paar SMS pro Monat zu verschicken und die einzeln zu bezahlen. Damit komme ich dann immer noch nicht über die 5-Euro-Grenze hinweg. Und das empfinde ich persönlich als ganz großen Luxus, sagen zu können, ja, ich habe halt nur 4 Euro im Monat an Mobilfunkkosten. Das, ja, ist ein Betrag, den man, ja, 4 Euro hier und da mal zwischendurch fast schon ausgibt. Und das ist schön, diesen großen Punkt, der bei mir früher sehr viel Geld ausgemacht hat, darauf zu reduzieren. Gut, ich habe noch ein allerletztes Thema und ein Hausmeisterthema. Wie fange ich damit an? Es geht um unsere Daten und um eure Daten, und zwar um die ganz privaten Daten, die man so ansammelt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so im Einzelnen macht, aber ich bin schon seit einer ganzen Weile darauf übergegangen, dass ich 3 externe Festplatten besitze, auf denen alle meine digitalen Daten abgelegt sind, und zwar in chronologischer Reihenfolge. Das heißt jeweils ein Ordner für ein Jahr. Und in diesen Ordnern befinden sich dann halt weitere Ordner. Da kann man ja sich das Bunteste aussuchen. Ich habe da, glaube ich, sowas wie Fotos, Dokumente, Videos, solche Ordner halt drin. Ja, und da liegen alle meine privaten Daten auf diesen Platten. Das sind Platten um die 500 Gigabyte, und die sind bis heute noch nicht voll. Und damit ist eigentlich der Punkt schon mal erreicht, dass ich immer einen Laptop haben kann, der ja keine großen Festplatten braucht. Also auf meinem Laptop liegen auch keine privaten Daten. Das kann ja immer mal passieren, dass der gestohlen wird, dass der verloren geht, dass der plötzlich kaputt geht. Deswegen bin ich ein ganz großer Freund davon, dass man seine wirklich privaten Daten alle auslagert extern. 3 Platten hat sich ganz gut bewährt. Da kann man dann eine Platte außerhalb des Hauses aufbewahren, also nicht bei sich selbst zu Hause, und 2 Platten bei sich zu Hause. Und dann, ich hatte das ja gerade schon mal erwähnt, wasserfest und feuerfest am besten, dann ist man relativ gut gesichert gegen so die modernen Katastrophen, die einem widerfahren können. Und selbst wenn mal eine Platte kaputt geht, dann kann man die schnell durch eine neue ersetzen und dann wieder neu die Daten drauf spiegeln. Jetzt hat man natürlich so ein bisschen, ja, das Problem, oder wenn ihr das ehrlich macht mit euren Daten, dann würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, sich mal Gedanken darüber zu machen, diese Festplatten zu verschlüsseln. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich habe ja nichts Großartiges zu verheimlichen. Das sind jetzt keine großen staatsgefährdenden Geheimnisse drin, keine Bombenbaupläne, hoffe ich, dass ihr sowas nicht habt, und auch keine anderen Geheimdokumente. Da sind halt, ja, was ist da schon drin? Da sind so unsere Zeugnisse digitalisiert vielleicht drin, vielleicht noch ein paar Briefe von früher, Familienfotos, Familienvideos. Herr Jemine, was soll da schon mit sein? Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Ich habe das früher auch gedacht. Ja, was soll ein Dieb jetzt mit meinen privaten Fotos anfangen? Naja, stellt euch selbst einfach mal die Frage, ob ihr das möchtet, dass eure und die Identität eurer Familienmitglieder und eurer Freunde, man trägt ja auch ein bisschen Mitverantwortung für die Fotos, die man von Freunden und Bekannten gemacht hat und Videoaufnahmen und so weiter, ohne dass da irgendwas groß Unmoralisches oder irgendwie Belastendes drauf sein muss, sondern ganz unschuldige Fotos und Videos eben von Familienfeiern oder sonst wie. Ja, was soll da jetzt irgendwie ein Dieb mit anfangen? So, ja, wahrscheinlich lässt er die Platte eh hier rumliegen. Mittlerweile glaube ich das nicht. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Identitätsdiebstahl und Identitätsvortäuschung mal auseinandersetzt, dann und einfach mal auch danach die Suchmaschine befragt, dann findet man schon raus, dass es Maschen gibt, wo es ja vor allem übers Internet darum geht, dass einem vielleicht mal eine Identität vorgelogen werden soll. Und das geht natürlich besonders plausibel und echt, wenn man dem anderen auch oder der anderen Person auch ja Fotos schicken kann. Also, nur mal angenommen, ja, ich konstruiere jetzt irgendeinen Fall. Irgendeine Betrügermasche möchte von einer älteren Dame Geld erpressen. So. Und vielleicht, das wird ja immer moderner, dass auch die ältere Generation im Internet angekommen ist und auf dem Smartphone angekommen ist. Und ja, man stelle sich vor, eure Oma Erna, die jetzt Smartphone hat, wird auf plötzlich Opfer von so einer Betrugsmasche, weil die Platte ins Internet geraten ist und eure Identität halt abhanden gekommen ist. Und jetzt können sich fremde Leute quasi bei Oma Erna darüber ausweisen, dass sie sagen können, ja, hier, guck mal, klar bin ich das, hier ist sogar ein Foto von mir und hier von der letzten Familienfeier und zack, ist man plötzlich hochgradig glaubhaft. Ja. Und sowas will ich natürlich nicht. Ich möchte nicht, dass weder meine Identität irgendwie ins Internet gerät und für was auch immer benutzt wird, und schon gar nicht von meiner Freundin oder meines Kindes oder von irgendwelchen anderen, ja, Bekanntschaften oder sonst wie, von Menschen, die ich mal irgendwie, mit denen ich zu tun hatte und fotografiert habe. Guckt eure Fotosammlung einfach mal selber durch und stellt euch so die Frage, möchte ich, dass diese Fotos irgendwie in die Hände von Leuten geraten, die damit was, ja, Negatives bewirken wollen? Gleichzeitig sind da vielleicht noch Sachen eingescannt, die eure Identität, eure Adresse, euren Stromanbieter, euren Internetanbieter und so weiter, eure Mobilfunkanbieter, all das ist da hinterlegt. Zusammen mit eurem Geburtsdatum, das hatte ich ja schon mal das Thema, eine ganz gefährliche, hochexplosive Mischung. Ja, was kann man dagegen tun? Man kann dagegen was relativ Leichtes tun. Man kann seine Festplatten relativ leicht mit kostenloser Software hochgradig verschlüsseln. Das Zauberprogrammchen, was ich da für mich gefunden habe, heißt VeraCrypt. Könnt ihr einfach mal nach suchen im Internet. Da gibt es ganz viele Videoanleitungen, auch auf dem großen bekannten Videoportal. Da einfach mal VeraCrypt eingeben. Ich schreibe euch den Namen auch mal kurz in die Shownotes rein, dann könnt ihr das nachlesen. Und Viele von euch, die sich vielleicht mit Verschlüsselung auch schon beschäftigt haben, kennen das Programm vielleicht auch schon unter einem anderen Namen, nämlich TrueCrypt. So hieß es früher. Das wird wohl jetzt aktuell nicht mehr unterstützt und weiterentwickelt. Man kann die verschlüsselten Dateien aber problemlos mit VeraCrypt öffnen. Ja, und das ist wirklich relativ einfach. Das Einzige, was ein bisschen aufwendig ist, ist der Zeitaufwand. Also meine 500 GB externe Festplatte hat mit meinem alten 2011er Laptop, der über einen relativ wahrscheinlich schwachen Prozessor 1,7 GHz i5 verfügt. Das hat mal eben 5 Stunden gedauert, die 500 GB Festplatte zu verschlüsseln. Ja, dann nochmal die Daten hin und her kopieren. Also ich habe hier so 2-3 Tage beziehungsweise eher mein Computer Nächte gebraucht, um das Projekt durchzuziehen. Aber das ist jetzt ein sehr gutes Gefühl. Warum habe ich das jetzt gemacht? Das leitet jetzt so ein bisschen, eine wunderschöne Ausleitung des Podcasts, merke ich gerade. Ich hatte natürlich meine Daten vorher auch schon verschlüsselt, aber ich hatte die so verschlüsselt, dass die nur mit einem Mac zu öffnen sind. Und ich hatte mir jetzt dann doch mal vorgenommen, mich ein bisschen mehr dieser Welt der offenen Betriebssysteme und offenen Software zuzuwenden. Und ja, das Schöne an VeraCrypt ist, dass das auf allen Systemen läuft. Das könnt ihr laufen lassen auf eurem Windows-Rechner. Das könnt ihr aber auch unter Mac und auch unter Linux laufen lassen. Ja, und weil das für mich immer mehr Thema wird, so in Richtung Linux schon mal zu denken, für die Zeit, wo dieser Laptop hier nicht mehr funktioniert, ist mein neues kleines Technikprojekt das Folgende, nämlich, dass ich versuche, mich von der Mac-Welt ein bisschen zu lösen, indem ich schon mal die Programme benutze, die ich später auch auf einem Linux-Rechner benutzen könnte. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema, zum Hausmeister-Thema. Ich hoffe, ihr habt es gar nicht bemerkt an der heutigen Qualität, wenn überhaupt. Dann liegt es daran, dass vielleicht die eine oder andere Minimaleinstellung hier noch nicht so ganz funktioniert. Aber ja, zum Abschied darf ich verkünden, dass ich schon auf einem Programm die heutige Podcast-Folge aufgenommen habe, die ich dann später auch auf Linux weiter benutzen kann, nämlich mit dem wunderschönen, auch gratis erhältlichen Programm Audacity. Ja, damit habe ich die heutige Folge aufgenommen. Und ich hoffe, dass die Qualität genauso gut ist wie die bisherigen Folgen. Es ist ja immer so ein bisschen eine Sache, wenn man von einer Software umsteigt, die man lange benutzt hat, wo man sich, wo man viel Übung mit hatte, wo man von Mal zu Mal ein bisschen besser geworden ist und dann auf ein völlig anderes Programm umsteigt, wäre jetzt eigentlich nicht unwahrscheinlich, dass hier in dieser Folge der Sound einfach nicht so gut ist. Wenn der Sound nicht so gut sein sollte, dann liegt das wirklich daran, dass ich dieses neue Programm benutzt habe. Ich habe natürlich vorher ein bisschen damit rumgespielt und geübt, aber man weiß ja nie, ob es dann so im Live und im großen Stil auch gut funktioniert. Deswegen seid mir nicht böse, wenn das hier nur eine mäßige Qualität haben sollte, tut es mir leid. Ich kann mir jetzt aber auch dann nicht die Arbeit machen und erstmal nicht die große Lust aufbringen, die Zeit von über einer Stunde und 20 Minuten, wo wir jetzt sind, bei 1,23, dann nochmal alles aufzunehmen. Ja, ansonsten vielleicht nochmal ein Teaser für die nächsten Folgen. Anders. Ich bastel gerade an einer Sammlung von kleinen verbalen Wegweisern in Richtung Minimalismus. Also man funktioniert ja, wenn man lange Zeit etwas macht, zum Beispiel wie bei mir der Minimalismus, dann funktioniert vieles einfach nur noch aus so einem Gefühl heraus, beziehungsweise nach inneren Leitsätzen, die man so entwickelt hat und die sich als sehr gut erwiesen haben. Und ich habe mir gedacht, es würde mal Sinn machen, diese ganzen Leitsätze, die ich eh in mir trage, mal niederzuschreiben und vielleicht auch noch mal ein bisschen dann weiter zu erklären. Deswegen bastle ich gerade an so einer langen Liste und ja, thematisch auch noch gruppierten Aufzählung von inneren Leitsätzen, von Wegweisern. Ich will ja jetzt nicht von Anleitung oder Anweisung sprechen, weil jeder soll sein Leben ja irgendwie auch selbst gestalten. Der Weg zum Minimalismus hat ja ganz viel damit zu tun, dass man das alles selbst erfährt. Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt bei euch ins euer Leben einreite und ja, die ganze Wohnung entrümpel und alles am nächsten Tag so aussieht wie bei mir in meinem Leben. So, das bringt ja nichts. Das gerade Spannende am Minimalismus ist ja, dass man all diese Schritte selber geht und diese Erfahrung macht. Aber so eine ganze Reihe von verbalen Wegweisern schreibe ich gerade auf, da arbeite ich dran und ja, da werde ich wahrscheinlich dann die nächsten Folgen mal ein bisschen schwerpunktartiger machen, aber trotzdem noch hier und da ein bisschen was aus meinem Leben erzählen und einen kleinen Schwank dazu geben. Gut, das war's für heute von der Minimalismus-Ecke. Ich hoffe, es war wie immer was Schönes für euch dabei. Wie gesagt, hoffentlich in guter Qualität. Wenn ihr mir was zurückgeben wollt, was schreiben wollt, dann immer gerne an marco.minimalist@googlemail.com. Ja, dann sage ich mal bis bald und lasst es euch gut gehen.